Ihr habt schon im Mitteilungsblatt gehört, das ist erfreulich, dass ich, mein Name ist Nefzat Alci, dass ich ursprünglich aus der Türkei komme. Viele Gemeinden, wo ich war früher, ich kann mich erinnern an meinen ersten Bezirk, als sie den Namen hörten, Nefzat Alci, dann kam so eine Frage auf, kann der überhaupt Deutsch? Und als ich so durch den Gang zur Predigt, zu meiner Antrittspredigt dort im Bezirk ging, hörte ich diese Sätze rechts und links und da habe ich mir einen kleinen Scherz erlaubt. Aber diesen Scherz werde ich mir hier nicht erlauben. Denn ihr seid gut vorbereitet worden durch die Redaktion, wer wir sind und so. Ich habe so angefangen, ich nichts verstehen viel Deutsch. Ich hoffe, ihr mich verstehen. Ihr hättet die Kinnladen sehen müssen, die dann runtergegangen sind, weil die dachten, was kommt denn jetzt? Aber dann kurze Zeit später haben wir festgestellt, dass ich doch ein bisschen Deutsch kann, mit einem bisschen bayerischen Slang. Und diesen bayerischen Slang habe ich von meiner Frau gelernt. Sie ist eine Bajuwarin. Aber den bayerischen Slang werde ich vermeiden. Aber ich habe gehört, dass der Schweizer Slang und der bayerische Slang ganz schön harmonieren. Also auch mal eine positive Botschaft. Wir freuen uns, dass wir hier sind, in der Schweiz. Ich bin auch dankbar und froh, dass hier keine großen Fenster sind, denn ich würde während der Predigt dauernd nach draußen gucken, diese schöne Landschaft zu genießen. Und dann würdet ihr sagen, was schaut da dauernd raus? Ich hätte dann das Podium auf die andere Seite getan, um dauernd rauszugucken. Ihr habt eine sehr wunderschöne Landschaft hier. Es ist uns eine große Freude, wo viele Urlaub machen, ein Stück weit auch hier zu dienen. Eine ganz große Freude. Ich möchte heute Morgen eure Aufmerksamkeit auf einen Text lenken aus dem Lukas-Evangelium. Ich möchte euch einladen, schlagt mit mir das Lukas-Evangelium auf, Kapitel 10, und da werde ich mit euch den Vers 6 lesen. Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 6. Ganz kurz, ich denke, ihr kennt die Geschichte, wir werden das Kapitel nicht lesen. Es ist die Aussendung der 70 Jünger oder 72 Jünger, wo es woanders heißt. Jesus gibt ihnen viele Instruktionen, aber dann kommt der Vers 6. Da sagt er, wenn sie also rausgehen zu den Menschen, um das Evangelium zu verkündigen, dann sollen sie dort Friedensgruß geben. Und da heißt es hier in Vers 6, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Und dieser Satz hat mich gefesselt. So wird der Friede auf dem anderen ruhen. Das soll mir jemand erklären, wie das funktioniert. Wie soll denn das gehen? Wie kann Frieden auf dem anderen ruhen? Es scheint hier etwas zu geben, geistlich, himmlisch, wo etwas auf die andere Seite, auf dem anderen ruht. Und Jesus sagt, der Friede. Was ist das? Was ist Frieden? Wie bekommt man Frieden? Eine Macht, die man dann hat in seinem Herzen, das auf den anderen rübergeht. Ein Phänomen. Es hat mich gefesselt hier. Wie entsteht Frieden? Wie? Gott bewahre uns davor, dass wir nur theoretische Begriffe verwenden und nehmen in den Mund. Und wir wissen gar nicht, was das Praxis oder praktisch bedeutet. Was heißt das? Ich möchte dazu eine ganz kleine Miniatur, eine kleine Geschichte erzählen. Stell dir vor, du stehst eines Tages auf mit dem verkehrten Fuß. Passiert das mal ab und zu? Schon, ne? Dieser Begriff mit dem verkehrten Fuß aufstehen bedeutet, dass man nicht so gut drauf ist. Vielleicht eine kleine miese Laune hat. Wie ist es, wenn man mit dem verkehrten Fuß aufsteht und begegnet seiner Frau oder umgekehrt die Frau dem Manne, wenn man so kratzbürstig ist? Kennt ihr das? So, ja? Wo man so ein bisschen gegenseitig anhaucht, anfaucht vielleicht. dann entsteht so eine gegenseitige Spannung. Kaum sind die Kinder aufgestanden und dann werden schon Kinder angefaucht. Und wir können wirklich sagen, in dieser Familie entsteht momentan eine Spannung. Ja? Man sitzt am Tisch, Tee ist dort, die Semmel, ich glaube, das sagt man hier in der Schweiz auch, die Brötchen, sagt man im Norden, wo ich herkomme als Preuße, und Butter ist da, Marmelade, jeder schaut sich gegenseitig an. Mann schaut zu Frau und sagt, komm, bete doch. Frau schaut zum Mann und sagt, bete du doch. Eltern schauen zu den Kindern hin, Mensch, betet ihr doch. Aber irgendwie kann man nicht beten. Der Tee wird immer kälter. Und dann lässt sich der Mann vielleicht einen Ruck geben und bringt die schwersten Worte für einen Mann über die Lippen. Was sind die schwersten Worte für einen Mann? Es tut mir leid, habe ich schon gehört. Und er bringt das über die Lippen und dann sagt die Frau, nein, es tut mir leid. Und dann sagt die Frau, ich bin schuld. Der Mann sagt, nein, ich bin schuld. Und wer Kinder hat, der sagt, nein, wir sind schuld, es tut uns leid. Ein paar Minuten später, wir sitzen wieder am Tisch, wir schauen uns in die Augen und was können wir? Wir können beten, für das Essen danken und dann wird gespachtelt und gegessen. Das ist eine kleine Form, Miniaturbeispiel, wie Frieden entstehen kann. Wenn Spannung gelöst ist, entsteht Frieden. Und das haben wir oft genug erlebt. Und was hat Jesus für eine Spannung gelöst, dass wir Frieden im Herzen haben können. In Johannes Evangelium, Kapitel 14, da wird auch ein sehr interessantes Wort von ihm gesagt. Johannes Kapitel 14, Vers 27. Johannes 14, Vers 27, da heißt es, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Also es gibt einen himmlischen Frieden und es gibt einen irdischen Frieden. Wenn jemand sagt, in der Welt gibt es keinen Frieden, Menschen, die Gott nicht kennen, gibt es, da gibt es keinen Frieden. Das stimmt nicht. So sagt es Jesus. Denn in einer gewissen Weise haben sie auch Frieden. Aber es gibt einen Unterschied zu dem Frieden, den Gott gibt. Weil Gott durch Jesus die Spannung der Sünde gelöst hat. Und da entsteht ein himmlischer Frieden. Und ich werde manchmal gefragt, weil viele Leute vielleicht gehört haben, dass ich aus der muslimischen Ecke komme. Ich war ja früher Moslem. Wie bist du zum Glauben gekommen? Und dann kann ich hier aus Überzeugung sagen, ich bin zum Glauben gekommen an den lebendigen Gott. Weil ich Menschen getroffen habe, die genau diesen Frieden im Herzen hatten. Und ich könnte jetzt hier die Predigt schließen und sage Amen, so sei es, lass uns das praktizieren. Aber ich möchte euch noch ein bisschen teilhaben lassen. Es war vor etlichen Jahren, wo ich noch ein bisschen jünger war, ein bisschen dunkler war. Da hatte ich eine Nachbarin. Eine Amerikanerin, sie war 1,55 Meter groß. Sie hatte einen Bajuwaren, einen Bayern geheiratet, der war 2 Meter groß. Und wenn ich diese beiden gesehen habe auf der Straße, gehen sie halben Meter kleiner oder Meter und er riesengroß, eine Bohnenstange, da musste ich mich immer schrottlachen. Und diese Familie, dieses Ehepaar, hat keine Kinder gehabt. Und wir waren so auf der Straße und sie hat uns immer als Kinder eingeladen, hat Geschichten erzählt, die gingen hier rein und da wieder raus zum Teil, ich bin ganz offen. Aber eines Tages, sagte sie, als ich so etwa 16, 17 war, Samstag ist Hochzeit, magst du mitgehen? Ich nehme dich mit auf eine adventistische Hochzeit. Und ich bin da mitgefahren auf diese Hochzeit, das war in Mühlenramede, in Nordrhein-Westfalen, ist auch einigen bekannt. Und ich habe 8 Stunden lang eine adventistische Hochzeit erlebt. Könnt ihr euch vorstellen, nach 8 Stunden, du fährst von dieser Hochzeit weg und du empfindest eine große Sehnsucht zu dieser Gruppe. Heimweh. In 8 Stunden? Heimweh? Ist doch nicht möglich. Nach diesen 8 Stunden auf der Fahrt, das war ein alter Renault R4, es hat mehr geklappert und die Heizung funktionierte nicht und es war Winter und du musstest dich drin richtig warm anziehen. Ich war von dieser Hochzeitsfeier so begeistert und so erfüllt, da war etwas dort, was ich nicht fassen konnte, was aber mein Herz getroffen hat, was mich total bewegt hat. Und ich fragte die Nachbarin im Auto, in diesem R4, wo alles so laut geklappert hat, du sag mal, es war schon fast ein Schreien, du sag mal, was war da los, was habe ich da erlebt? Diese Menschen sind ganz anders, total anders als die, die ich kenne. Was ist da? Warum sind die so? Es hat mich irgendetwas getroffen im Herzen und ich konnte es zu der Zeit nicht erklären, was es war. Und dann sagte diese Nachbarin, weißt du, diese Menschen sind so, weil sie Gott persönlich kennen. Das klingt für unsere Ohren ganz normal, aber für einen Moslem ist das eine Katastrophe. Ein Schock hat mich erfüllt. Was diese Heiden, diese Ungläubigen, das sind die Nicht-Moslems für die Moslems, die kennen Gott persönlich, das ist unmöglich. Für mich war das eine Katastrophe. Und dann fragte ich, na gut, wer ist dieser Gott, den sie persönlich kennen? Und dann sagte diese Nachbarin, Jesus Christus. Und das war die zweite Katastrophe für mich. Denn für einen Moslem ist Jesus Christus nicht Gott. Er ist, wenn dann, ein Prophet. Und das war's. Und sie sagt, ich dachte, das ist ja Gotteslästerung pur. Jesus Christus Gott, um Gottes Willen. Und dann stellte ich die dritte Frage, die entscheidende. Wie lernt man diesen Gott persönlich kennen? Darum geht's doch. Es ist doch die entscheidende Frage in unserem Leben. Wie geht das? Praxis, praktisch. Und dann sagte sie, durch sein Wort, durch die Bibel. Und das war der dritte Schock. Denn nach islamischer Version ist die Bibel, das Wort Gottes, verfälscht. Es ist verändert worden. Es ist eh nicht wahr. Und mit diesen 3 Informationen ging ich nach Hause. Und es hat in mir gearbeitet, denn irgendetwas war da, was mein Herz getroffen hat. Und ich konnte es aber nicht erklären, was es war. Aber die Informationen, diese 3 Aussagen, die haben mich schockiert. Und dann kam ich wieder zu der Nachbarin und fragte, ich habe so viele Fragen und es gibt so wenig Antworten. Gib mir Antworten auf meine Fragen. Durch das Erlebnis bei der Hochzeit natürlich erschüttert, ne? Und dann ging sie hin zum Bücherregal, holte sie ein Buch, die Bibel, und dann sagte sie, da stehen die Antworten drin, lies die Bibel. In meinem Herzen hat es gearbeitet, eine Stimme sagte, lass es sein, das ist das Buch der Heiden, es ist eh verfälscht worden, nimm es nicht. Und die andere Seite sagte, nimm es, es stehen Antworten drin, du wirst den Weg finden. Und ich habe gezittert, als würde mich ein Blitz treffen in meinem Körper. Ich habe dann dieses Buch genommen, die Bibel, zum ersten Mal in meinem Leben die Bibel in der Hand gehalten. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es Menschen gibt? Natürlich. Die zum ersten Mal in ihrem Leben die Bibel in der Hand halten. Und das war ein sehr seltsames Gefühl, ich sage es ganz offen. Und dann ging ich nach Hause. Hinter verschlossenen Türen. Denn das darf ja der andere nicht sehen, der Moslem. Hinter verschlossenen Türen die Bibel gelesen. Ich habe auf dem Klo gelesen, die Bibel. Dann habe ich eine längere Sitzung gemacht. Man kann auf dem Klo sehr viel lernen. Deshalb gibt es bei mir manchmal eine kleine Bibliothek auf dem WC. Meine Frau räumt immer die Bücher weg, ich räume sie immer hin. Also nicht schockiert sein, wenn ihr mal bei uns auf die Toilette geht, ja. Aber natürlich werden die Hände gewaschen, das ist schon normal. Und dann habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen, in den ersten Blättern. Wo fängt man ein Buch an zu lesen? In den ersten Blättern. Ja, so fängt man an, ein Buch zu lesen. Habe ich gelesen, Adam und Eva, Da dachte ich mir, das kenne ich doch. Noah, das kenne ich doch. Die Geschichte Abraham, als ich dann das erste Mal Abraham gelesen habe in der Bibel, da ist, glaube ich, mein Herz direkt rausgesprungen. Wow, der Abraham, der Hazreti Ibrahim, steht sogar in der Bibel drin. Das ist schon mal ein guter Weg. Dann habe ich die Geschlechtsregister gelesen. Wer hat von euch die Geschlechtsregister durchgelesen? Ja, der wurde so alt, zeugte den, dann wurde er so alt, dann zeugte er den, dann wurde er so alt, dann zeugte er den. Kapitel über Kapitel Geschlechtsregister. Und ich dachte, das muss man ja durchlesen, ja? Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Was haben denn die Geschlechtsregister, ja, in der Bibel zu suchen? Dann habe ich die Bibel gleich wieder weggelegt. Aber nach dem islamischen Grundgedanken, viel lesen, viel zitieren. Das Wort Koran heißt ja zitiere, lies, ne? Heißt es übersetzt. Ich wieder, Norddeutsch, ran an die Buletten, lies weiter, das Gefühl der Heiligkeit wird schon kommen. Dann habe ich weitergelesen. Dann las ich in der Mitte, dann las ich am Ende, Tier aus dem Meer, Tier aus der Erde, Pferde, Heuschrecken, Drache. Ich dachte, ich bin im Zoo. Wirklich. Ich konnte damit nichts anfangen. Da bin ich über die Nachbarin dann nach Bad Aibling gekommen. Dort habe ich meinen Traumberuf gelernt, nämlich Koch im Hause Wittelsbach. Ich bin Leib und Seele Koch. Und wenn ich das hier sage, bitte, das heißt nicht, dass ihr mich nicht einladen dürft. Denn manche Geschwister sind dann gekommen und haben gesagt, hätte ich das gewusst, hätte ich dich nicht eingeladen. Sag ich, wie bitte? Ich freue mich, wenn ihr mich doch einladen könnt. Und ich sage, über Essen, über Geschmäcker kann man nicht streiten. Schmeckt alles wunderbar und individuell kann jeder gestalten, wie er möchte. Da gibt es keine Norm, so muss man kochen und nicht anders, ja? Aber da habe ich im Hauskreis dort, im Hause Wittelsbach, ich war der erste Kochlehrling im Hause Wittelsbach, habe ich im Hauskreis gelernt, diese Puzzleteile zu ordnen. Einem Moslem kommt die Bibel vor wie ein Puzzle. Kennt ihr ein Puzzle? Ja, so Puzzeln. Meine Frau leidenschaftlich puzzelt. Wenn ich mal länger unterwegs bin, kaufe ich hier einige Puzzle. Dann kann sie puzzeln, ja. Eines Tages sagte sie zu mir, magst du auch mal puzzeln, denn es beruhigt die Seele. Ach komm, lass mal, ich habe kein Konzept anzufangen. Sagte, komm, mach mal. Dann habe ich 10 Minuten gepuzzelt. Dann habe ich gesagt, Schatz, kannst du mir eine Schere bringen? Ich dachte, ja, hier. Weißt du, da ist an dem Puzzle ein kleines Zipfelchen dran, wenn ich den abschneide, dann passt er genau rein. Ho, sagte sie, so kannst du nicht puzzeln. Dann war ich mein Puzzle wieder los, ja. Aber mir kam es vor damals wie ein Puzzle von 10.000 Teilen und keiner konnte mir helfen, das zu ordnen. Und im Hauskreis, im Hause Wittelsbach in Bad Aibling, wurden die Puzzles geordnet. Eins nach dem anderen. Und eines Tages stand das Bild. Ihr müsst verstehen, im Islam muss jeder Moslem am Ende seiner Tage, am Gerichtstag, eine Prüfung vollziehen, über sich ergehen lassen. Er muss über eine große Kluft von der einen Seite auf die andere Seite balancieren. Und unten, wenn er runterfällt von der Kluft, dann wird er verbrennen, dann gibt es Kebab. Ja? Und ich dachte immer in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja, dass ich viel Sport machen muss, um auf die andere Seite zu balancieren. Weil da ist ein Seil gespannt. Das Problem ist nur, dieses Seil ist so dünn wie ein Haar und so scharf wie eine Rasierklinge. Fast unmöglich. Das heißt, wenn ich draufsteige, gibt es mich zweimal, schon einmal eine Katastrophe vielleicht, ja? Muss man vorstellen. Und dann fällst du runter und dann gibt es Kebab. Und als ich dieses Bild sah, eines Tages, als die Puzzleteile geordnet wurden, dann sah ich etwas Ähnliches. Es gibt tatsächlich eine Kluft. Die gibt es. Zwischen diesseits und jenseits. Die durch die Sünde in die Welt hineingebrochen ist. Aber mit einem kleinen Unterschied. Über diese Kluft ist nicht ein Seil gespannt, sondern ist eine Brücke. Und diese Brücke ist Jesus Christus. Und als dieses Bild mir klar wurde, wusste ich sofort, warum die Menschen auf der Hochzeit anders waren. Sofort. Weil sie nämlich diese Spannung der Kluft gelöst haben in ihrem Leben. Und das schafft Frieden. Einen Frieden, der einen Einfluss hat auf den anderen, wenn sie denn in deinem Herzen ist. Es hat Einfluss auf den anderen. Und das wusste ich sofort. Ich bin rausgelaufen vor Freude. Ob ich beim Arzt war, egal wo. Ich habe geschrien und gerufen. Ich habe die Brücke gefunden. Ich habe die Brücke gefunden. Ich habe meinen Vater angerufen. Ich habe die Brücke gefunden. Er sagte, was für eine Brücke denn? Ich habe die Brücke gefunden auf die andere Seite. Habe ich das ihm erzählt und meinen Verwandten erzählt? Ich dachte, das müssen sie hören. Sie müssen begeistert sein davon. Genau das Gegenteil war der Fall. Die haben mich abgeschossen. Nun, als ich angefangen hatte, Koch zu lernen, da muss man beherrschen, den Säbel richtig einzusetzen, also das Messer. Das ist ja das Handwerkszeug eines Kochs. Um zu vermeiden, dass zu viel Eiweiß in den Salaten, in den Essen drin ist, ja, muss man mit dem Messer gut umgehen. Ich kann mich erinnern, ich habe mich mal am Anfang sehr böse geschnitten. Das war dieser große Daumen, da habe ich noch meine Narbe. Dann musste ich auf die Pflege, habt ihr hier ja auch. Dann musste ich dort verbunden werden. Da hat mich so eine nette Pflegerin meinen Finger verbunden. Das hat sie gut gemacht. Und ich dachte, das ist ein nettes Mädchen. Und dann habe ich mich in der Küche immer öfters geschnitten und dann musste sie mich immer öfters verbinden auf der Pflege. Ja? Jedes Mal dachte ich, das ist aber ein nettes Mädchen, ein ruhiges Mädchen. Ne? Und haben uns besser kennengelernt. Und irgendwann mal, so nach 2 Jahren, das war für mich schon sehr spät, ein Orientaler schlägt gleich zu, fackelt nicht so lang rum. Aber ich habe aus Liebe zu der Verwandtschaft 2 Jahre gewartet. Wie der Jakob. Ja, der hat ein bisschen länger gewartet. Und dann kam es soweit, nach 2 Jahren sagte ich, willst du das Kissen mit mir teilen? Nicht? So eine orientalische Offerte gemacht, ja? Und sie sagte ja. Das habe ich meinen Eltern erzählt, Verwandten, ob sie kommen zur Hochzeit. 6 Wochen davor. Und es kam keine Reaktion. 2, 3 Tage vor der Hochzeit rief mich mein Bruder an, wo ist das, wann ist das, wir kommen, tschüss. Das war die ganze Botschaft. Ich habe schon die größte Katastrophe erwartet, weil wir hatten eine große Spannung. Ich habe der Familie eine große Schande bereitet, indem ich zum christlichen Glauben konvertiert bin. Das war Schande pur. Sie kamen zur Hochzeit. Während der Hochzeitsfeier, mein Vater, du, sag mal, warum sind die Leute so anders? So nett? Was ist da los? Mein Bruder, sag mal, es ist so, als würden sie uns schon lange kennen. Warum sind die so? Na, was glaubt ihr, was ich denen erzählt habe? Ach, sie kennen Gott persönlich. Jesus ist die Brücke zu Gott und durch das Wort Gottes können sie Gott kennenlernen. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es hat, sagt man in Bayern, gescheppert. Ja? Das war kaum zu glauben. Und dann fragt mich mein Vater, du sag mal, warum bist du jetzt Adventist geworden? Ich habe mir alles erzählt, was ich erlebt habe. Ich habe gesagt, dass das ganz feine Leute sind. Und übrigens habe ich gesagt, die Leute essen kein Schweinefleisch. Nein, das gibt's doch nicht. Jeder Nicht-Moslem isst Schweinefleisch. Sag ich, nein, sie essen kein Schweinefleisch. In der Bibel steht, Gott liebt uns, gibt uns gute Prinzipien. Sie trinken kein Alkohol, ja? Und es hat ihm fasziniert. Ich dachte, genau, das ist mir aufgefallen. Es war ja, bei einer Hochzeit ist ja öfters so ein Saufgelage, sagt man ja. Das war nicht so. Und wir haben einen Ruhetag, denn der Islam hat einen Gebetstag. Beginnt Donnerstagabend, hört Freitagabend auf. Sehr interessant, wie es beginnt. Und wir haben einen Ruhetag. Beginnt Freitagabend und hört Samstagabend auf. Und als ich sagte, wir haben sogar die Beschneidung, ich habe gedacht, ihm knutscht ein Elch. Ja? So hat er mich angeschaut. Wir haben sogar die Beschneidung. Ich dachte, wie, was, war? Die Heiden sind doch alle unbeschnittene Gjavur. Da gibt es ein Schimpfwort für die Heiden, die wir in der orientalischen Sprache verwenden. Nein, sagte ich, wir haben auch die Beschneidung. Habe ich einige verwirrt jetzt? Natürlich. Es ist gut, dass man äußerlich eine gewisse Reinheit und ein gewisses, ja, das hat. Aber was die Bibel als sehr wichtig erachtet, ist die Beschneidung des Herzens. Und als er das hörte, hat es ihm fasziniert. Diese geistliche Sicht der Dinge, die Beschneidung des Herzens. Und dann überlegte er ein wenig. Seine Augenbrauen waren entspannt, die Orientalen sprechen sehr viel mit der Körpersprache. Daran müsst ihr euch gewöhnen vielleicht. Seine Augenbrauen waren entspannt und dann sagt er dieses Wort, dieses Schwergewicht. Für mich, ich sehe, dass die Adventisten nicht auf dem falschen Weg sind wie die anderen. Schon mal gut. Die sind von uns einen Schritt entfernt. Das ist ein Kompliment, denn die anderen sind 100 Schritte entfernt, ja? Und dann sagt er dann, Junge, mach weiter so, du bist gut aufgehoben. Das war Sieg. Diese Worte haben mich erschüttert, erfreut, ich hätte Saltos drehen können. Warum konnte mein Vater das sagen? Warum? Wisst ihr warum? Weil er Menschen erlebt hat auf der Hochzeit, die hatten diesen himmlischen Frieden in ihrem Herzen. Der himmlische Friede ist etwas Gewaltiges, etwas Wunderbares. Und es hat seine Wirkung auf den anderen, ob du es willst oder nicht. Du kannst nicht einschalten und zuschalten, wegschalten. Die hast du oder die hast du nicht. Und die bekommt man, indem man dieses Angebot des Himmels annimmt. Das ist die Erlösung letzten Endes bringt. Frisch gebacken, verheiratet, machen wir einen Besuch bei meinen Verwandten. Ich komme aus Süddeutschland nach Norddeutschland. Das sind über 600, fast 700 Kilometer. Jetzt hat es noch länger, plus 600 Kilometer in den schönen Thuner Land Gegend. Und da hat sich rumgesprochen, der Nefzat Alci kommt mit seiner Frau, ne? Und bei uns ist es so, dass das sich erweitert und ausbreitet wie ein Lauffeuer. Und das war nur ein Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag. 3 Tage. Und dann sind wir nach Hause gefahren und mussten wir fast alle Verwandten besuchen. Das ist ja kein Problem. Wir sind ein riesengroßer Clan. Aber wenn du 5, 6, 7 Mal am Tag essen musst wie ein König, und ich nicht mehr in diese Richtung gehe, sondern in die Richtung, wo ich sehr flexibel bin, ja? Wie viele andere auch. Das ist dann ein Problem. Weil du kannst ja nicht das Essen absagen. Also wenn ein Moslem dich einlädt und das 10 Mal am Tag, dann geht hin. Das heißt aber nicht, dass ihr 10 Mal essen müsst wie ein König, aber dann isst best ein bisschen was. So, und dann lasst den Rest stehen. Und mein Schwiegervater, der isst seinen Teller auf. Die füllen wieder nach. Da isst sein Teller auf, aus Anstatt, ne? Und die füllen wieder auf. Und das geht die ganze Zeit so. Und dann sagt er, ich kann nicht mehr. Opa, da musst du eben stehen lassen. Nicht immer aufessen, ja. Die füllen immer auf, ja. Ich habe die Verwandtschaft besucht. Und es war sehr schön. Aber dann sagte mein Vater, jetzt besuchen wir den Big Boss Onkel. Also wir haben so einen Clanführer. Groß und stark. Kräftige Augenbrauen. Noch kräftiger als meine. Das ist ja noch gar nichts dagegen. Und als ich das hörte, wurde mir schlecht. Weil der Big Boss Onkel hat am meisten geschossen. Am meisten mich kritisiert. Und dann sagte mein Vater, wenn du nicht hinfährst, dann wärst du am liebsten gar nicht gekommen dieses Wochenende. Sind wir hingefahren. Im Namen des Allmächtigen. Ja? Fahren wir hin. Mal gucken, was uns erwartet. Jetzt haben die anderen Verwandten, die ich auch schon besucht hatte, mitbekommen, ich gehe jetzt zum Big Boss Onkel, sind die auch noch gekommen. Das war ein Hauskreis, das kann ich euch sagen. Große Gruppe, Haufen Kinder. Wir saßen da alle in einem großen Kreis, in einem großen Wohnzimmer. Und mein Onkel schaut mich an mit seinen kräftigen Augenbrauen, macht eine Andeutung zu meiner Frau, macht dann so. Das war Predigt und Botschaft genug. Du hast am anderen Joch gezogen, ich mach dich jetzt fertig. Ja? Das war seine Botschaft in dem Kreis. Und bevor er loslegen wollte, legt mein Vater los. Erzählt von den Adventisten, dass die kein Schweinefleisch essen, dass das ganz feine Leute sind, dass die einen Ruhetag haben, dass sie die Beschneidung des Herzens praktizieren. Und, als er sagte, und sie trinken kein Alkohol. Wenn ich diese Szene aufgenommen hätte, hätte ich, glaube ich, 7 Oscars bekommen. Als er sagte, und sie trinken kein Alkohol, haben alle Augen auf den Tisch geguckt. Da stand eine große Flasche Whisky auf dem Tisch. Warum? Moslems sollten ja nicht trinken, aber sie trinken. Und jetzt gibt es Adventisten, die trinken nicht. Das war eine Kritik, heftig. Und dann hat sich die Augenbrauen vom Onkel hat sich entspannt und es wurde beruhigt und ich habe mich auch sehr, sehr entspannt. Warum begibt sich ein Mann, mein Vater, in Gefahr? Warum? Denn im Islam ist es gefährlich, das Gesicht zu verlieren. Allein aus dem Grund würden viele Sachen nicht gemacht werden. Weil man nicht das Gesicht verlieren will. Warum macht er das? Und immer wieder, wenn ich mit meinem Vater telefoniere, sagt er, lebt der noch, ist der noch da, sagt einen schönen Gruß dem und dem von der Gemeinde, wo sie vor vielen, vielen Jahren auf der Hochzeit waren. Sie waren beeindruckt von Menschen, die etwas in ihrem Herzen hatten, was man so nicht erklären kann. Aber es hat eine gewaltige Wirkung. Eine gewaltige Wirkung. Ich habe ein Wort hier gefunden. Es heißt, ohne Liebe und ohne Frieden ist Pflicht, macht Pflicht verdrießlich. Ohne Liebe, ohne Frieden macht Verantwortung rücksichtslos. Gerechtigkeit hart, Wahrheit kritisch, Erziehung widerspenstig, Klugheit gerissen, Freundlichkeit heuchlerisch, Ordnung kleinlich, Sachkenntnis rechthaberisch, Ehre hochmütig, Besitz geizig und Glaube fanatisch. Das ist das, was Gott nicht will. Er möchte durch diese Liebesbotschaft, durch die Friedensbotschaft, möchte er in erster Linie uns Freude bereiten, aber dann natürlich weiß er, dass dieser Frieden weitergehen wird. Er wird weitergegeben werden. Wie würde die Welt ausschauen, wenn wir alle diese Liebe oder diesen Frieden Gottes im Herzen hatten, oder? Wie würde es in manchen Familien ausschauen? Die kleinste Zelle der Gesellschaft ist ja die Familie. Wie würde es ausschauen, wenn Liebe, wenn der Friede Gottes voll da wäre? Es wäre ein Stück weit sicherlich Himmel auf Erden. Und Satan weiß ganz genau, er weiß ganz genau, dass Mission ohne Frieden eine Verkrampfung ist. Er weiß das. Er weiß, dass Frieden Verbundenheit bedeutet. Er weiß, dass Frieden seine Kraft, seine Ausstrahlung hat. Er weiß das. Deshalb versucht er, diesen Frieden innerhalb unserem Herzen, innerhalb der Gemeinde zu zerstören. Damit wir kraftlos sind, damit wir verkrampfen. Und wenn der Friede nicht da ist, wenn wir auch das Evangelium nicht freudig, friedevoll weitergeben. Wir werden es nicht tun, weil wir verkrampfen werden. Ich möchte zum Schluss noch ein anderes Wort lesen. In Galater 5, Vers 25, 22. Galater 5, Vers 22. Dieses Wort erinnert mich immer wieder, wenn ich es lese, an meine persönliche Erfahrung. Galater 5, 22, da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Und im Vers 19 heißt es, die Werke des Fleisches. Es gibt Haufen Werke des Fleisches. Aber die geistliche Frucht wird in Einzahl erwähnt. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude. Und hier steht auch der Friede. Es ist eine geistliche Frucht, die in uns das letzten Endes bewirkt. Und letzten Endes ist das die Kraft zum Verkündigen, auch die Kraftquelle zum Leben in unserer Familie. Mein Wunsch ist es, wenn wir zusammenarbeiten, als Predigerfamilie und in meiner Gemeinde Örtlimat mit jedem Einzelnen, dass wir einfach diesen Frieden Gottes im Herzen haben. Dass wir aus dieser Kraftquelle getrieben werden. Dass wir, wenn wir in verschiedenen Umständen geraten, und wir werden geraten gemeinsam, wenn wir missionarisch tätig sind, wenn wir miteinander vieles unternehmen werden, dass das das Fundament ist, der Friede Gottes in unserem Herzen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, das wünsche ich auch allen, die drüben zuhören. Gottes Segen und der Herr sei mit uns. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir müssen uns wirklich staunend beugen für das, was du uns getan hast. Danke, wenn ich immer wieder darüber nachdenke, über mein Leben, vielleicht wie über unser Leben. Danke, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen. Danke, dass wir zu dir du sagen dürfen, dass eine persönliche Beziehung entstehen konnte. Danke, Herr. Herr, wir wissen aber, dass der Feind uns diesen Frieden und diese Liebe Gottes aus unserem Herzen stehlen möchte. Dass die Liebe in vielen erkalten wird. Lieber Vater im Himmel, durch deine geistliche Kraft hilf, dass es bei uns nicht passiert. Dass wir diese Liebe, diesen Frieden und viele, viele Früchte des Geistes in unserem Herzen haben. Das geht nur, wenn du in unserem Herzen wohnst. Herr, wenn wir als Gemeinde und wir als Predigerfamilie miteinander beginnen, dann bitte ich dich genau um diesen geistlichen Segen für die Gemeinde und auch für uns, sodass wir Friedensbotschafter sein können, gemeinsam, um das Reich Gottes zu bauen, dass du endlich kommen kannst, uns in die ewige Heimat mitnehmen kannst. Das ist unsere Hoffnung, daran glauben wir. Und wir danken dir, dass du uns diese wunderbare Hoffnung geschenkt hast. Und das bitten wir und danken dir im Namen deines wunderbaren Sohnes, Jesus Christus. Amen.